Inforadio Podcast.
Deutschland und Polen, eine lange, oft schwierige gemeinsame Geschichte. Derzeit wird an eine besondere Etappe erinnert. 20 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag. Nach der Vereinbarung über die Oder-Neiße-Grenze im Herbst 1990 war dieser Vertrag vom Juni 1991 die Basis für ein neues Verhältnis der beiden Staaten. Runde Jubiläen sind Anlässe für Rückblicke, aber auch für neue Anstrengungen. Im Juli wird Polen die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union übernehmen. Was heißt das? Was heißt das für die deutsche Politik? Wie steht es also um das deutsch-polnische Verhältnis im Großen und im Kleinen? Wo kann man gemeinsam Motor sein? Wo ist gerade das Aneinanderreiben innovativ? Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio aus der Humboldt-Viadrina School of Governance in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie Berlin. Ich bin gespannt auf meine Gäste. Bei uns sind Elżbieta Nowakowska-Kühl, von Haus aus Architektin. Sie leitet in Stettin den Club Storadi. Dort kümmert sie sich intensiv um den kulturellen und gesellschaftlichen Austausch zwischen der Stadt an Haff und der Stadt an der Spree und Berlin.
Ja, und Grenzland auch.
Genau, wir sollten nicht immer nur auf die Innenstädte gucken. Die Städte leben auch von dem, was um sie herum ist. Karl-Olaf Lang ist bei uns, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Wissenschaft und Politik und seit Jahren mit den Transformationsprozessen in Ostmittel- und in Osteuropa und den politischen Herausforderungen für die westliche Hälfte des Kontinents befasst. Veronika Priesmeier-Kotsch, geboren in Wrocław, Studienleiterin der Europäischen Akademie Berlin. Aus dem vergangenen Jahr stammt ihre Dissertation über die polnische Ukraine-Politik. Und bei uns ist Gesine Schwan, die Präsidentin der Humboldt-Viadrina School of Governance, früher Präsidentin der Viadrina in Frankfurt an der Oder. Und da hat sie mit dem deutsch-polnischen Alltag sich sehr vertraut gemacht. Sie war auch bis 2009 von der Bundesregierung berufene Koordinatorin für die deutsch-polnische Zusammenarbeit. Ja, Gesine Schwan, beginne ich doch mit Ihnen. 20 Jahre deutsch-polnischer Vertrag. Ihr Engagement begann ja schon viel früher und endet ja noch nicht. Sind wir uns eigentlich in der deutschen Öffentlichkeit über das Erreichte im Klaren? Sind wir uns über den Chancen im Klaren?
Ich glaube, viele haben sich das schon klar gemacht. Natürlich fällt das Negative immer stärker auf, auch in den Zeitungen, als das Positive. Und insofern wird das nicht jeden Tag gefeiert. Aber ich habe gerade vor ein paar Tagen eine Wanderungsbilanz gelesen und dabei mitbekommen, dass die Ein- und Auswanderungsbilanz zurzeit zugunsten der Auswanderung von Deutschen nach Polen ist und nicht der Auswanderung von Polen nach Deutschland. Und das ist ja schon eine ganz schön spannende Sache. Ich wusste auch aus dem Stettiner Raum, dass da auch eine frühere Asymmetrie umgekehrt worden ist. Dort kaufen gut verdienende Ärzte, Juristen und so weiter aus Polen nun Grundstücke in Deutschland, weil das dort billiger ist als im polnischen Umfeld der Stadt. Und das alles, finde ich, sind sehr günstige Entwicklungen, hier nur schlaglichtartig erwähnt, weil damit ein Verhältnis auf Augenhöhe de facto entsteht. Es ist nicht mehr das Wohlwollen des Größeren gegenüber dem Kleineren, des Reicheren gegenüber dem Ärmeren. Insbesondere, glaube ich, hat in Deutschland imponiert, dass die Polen so relativ sehr gut durch die Wirtschafts- und die Bankenkrise gekommen sind. Da ist immer noch ein Relikt, dass die Deutschen gelungene Wirtschaft besonders hoch schätzen. Wir haben das ja früher mal demokratietheoretisch mit Distanz beobachtet, weil wir sagten, wir müssen doch die Freiheit um der Freiheit willen und nicht um des wirtschaftlichen Erfolgs willen lieben. Aber immerhin, das ist eine Basis und ich denke also, wir sind da schon sehr gut vorangekommen und viele Gespenster aus den früheren Vergangenheitsaufrechnungen sind, glaube ich, jetzt gut zur Ruhe gebettet.
Diese positive Bilanz, also auch, dass man sich in Deutschland bewusst ist, dass da etwas erreicht worden ist, ist das in Polen ähnlich?
Also ich würde eigentlich eine Gegenthese wagen. Ich muss sagen, ja, natürlich, wir haben unheimlich viel erreicht im politischen Bereich zwischen Deutschland und Polen, im wirtschaftlichen Bereich, an der Kooperation, was wirklich vorher vor dem Ende des Kalten Krieges nicht möglich war. Aber wir sind auf dem absteigendem Ast heutzutage. Also ich bin der Meinung, dass die Übergangsfristen auf den Arbeitsmarkt, die zusammen mit der EU-Erweiterung 2004 für Polen und auch natürlich für andere mittel- und osteuropäische Länder galten, das war ein Selbstmord für Deutschland, auch natürlich für das deutsche Bild in, für das Bild Deutschlands in Polen.
Also wenn ich nur kurz erläutern darf, dass eben erst die Arbeitnehmerfreizügigkeit nach Deutschland zum 1. Mai 2011 möglich war, obwohl sie sofort 2004 schon zum Beispiel nach Irland oder Großbritannien.
Und das ist das, was unheimlich negativ natürlich in Polen aufgenommen worden ist. Wir haben heutzutage in Polen junge Menschen, die nicht mehr mit der deutschen Kultur, mit der deutschen Sprache, mit Deutschland überhaupt was zu tun haben wollen, weil sie sagen, warum sollen wir das tun, wenn wir natürlich nach England gehen können, nach Irland gehen können, wir können in Spanien arbeiten, wir können in Frankreich arbeiten, wenn Deutschland uns nicht wollte und wenn Deutschland sich von uns, jungen, dynamischen, gut ausgebildeten Menschen geschützt hat, und zwar 7 Jahre lang, dann ist unser Interesse an Deutschland nicht vorhanden.
Das heißt also, Deutschland wird weniger wichtig aus dem Blickrichtung von Polen.
Der Gesellschaft, ja. Was die gesellschaftliche Beziehung angeht, auf jeden Fall.
Wie sieht das denn sagen vor Ort aus, wenn man in Stettin da versucht, irgendwelche Zusammenhänge herzustellen? Merken Sie auch solche Wellen, dass sozusagen das Interesse mal größer war und jetzt?
Na, ich denke, dass in Deutschland war immer von einer Seite einfacher, von anderer Seite Polen mochten immer lieber in England oder Frankreich arbeiten und nicht in Deutschland. Also die deutsch-polnische, ich will nicht sagen Feindschaft, aber doch die Probleme, die wir mit Nachbarn haben, die sind immer noch unheimlich, auch wenn das nur unterbewusst ist, aber unheimlich vorhanden. Also die deutsche Sprache selbst ist unangenehm. Die kleinen Kinder, die eigentlich gar keine Erfahrung mit Krieg oder überhaupt mit schlimmen Sachen hatten, die sagen, nee, also Deutsch, nicht. Also Englisch, Französisch, ja. Und das Gleiche hängt auch mit Arbeiten. Also viel lieber woanders, weil dann ist es mehr exotisch, ist interessanter. Und das hat nicht nur mit diesem Krieg, sondern die ganze Nachkriegszeit, wo man wirklich die Filme, die ganze Ausbildung, das war absolut deutschfeindlich und das bleibt. Das
ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass wir natürlich sagen, wir denken zunächst, 20 Jahre ist eine lange Zeit, aber es stellt sich neben vielen anderen Fragen ja auch die Frage, wie lange braucht eigentlich der normale Umgang von Menschen miteinander, bis sich das auch sagen, in der ganzen Gesellschaft sedimentiert hat. Kai-Olaf Lang, im Geflecht internationaler Beziehungen, wir haben es eben schon gehört, so ein bisschen sozusagen, Deutschland wird weniger wichtig aus dem Blick von Polen. Wie ist denn das? Ist das deutsch-polnische Verhältnis, wenn man die Europäische Union nimmt, wenn man die internationalen Beziehungen nimmt, tatsächlich inzwischen eines unter vielen geworden?
Ich denke, es ist immer noch ein ganz besonderes und ich denke, dass aus polnischer Sicht Deutschland innerhalb der EU beispielsweise immer wichtiger wird und das auch aus deutscher Sicht Polen in wachsendem Maße ein akzeptierter Gestaltungspartner für europäische und internationale Politik wird. Wir hatten ja eine Phase, in der Polen doch als kantiger, schwieriger Partner wahrgenommen wurde. Das fing übrigens lange vor der Herrschaft der Gebrüder Kaczynski zwischen 2005 und 2007 an, wo wir doch erhebliche Zerwürfnisse auch im bilateralen Verhältnis hatten über so Themen wie Russlandpolitik, die Ostsee-Pipeline, Nord Stream und ähnliches mehr. Wir hatten schon früher ernsthafte Misshelligkeiten über den Irakkrieg, wo Polen als das trojanische Pferd der USA galt. Da sahen wir doch, dass Polen mit einer sehr defensiven Haltung offensichtlich in die Europäische Union gekommen war. Und das hing, glaube ich, auch mit einem ausgeprägten Misstrauen zusammen, das man damals Deutschland noch entgegenbrachte, obwohl Deutschland ja der Anwalt der Osterweiterung war. Ich denke, das, und das ist das wirklich Spannende momentan, hat sich geändert. Spätestens seit den Wahlen 2007, als der jetzige Regierungschef Tusk ins Amt kam, haben wir eine polnische Außen- und insbesondere Europapolitik, die proaktiv ist, die sehr gekonnt auf der Klaviatur der europäischen Politik spielt. Man zimmert Interessenkoalitionen in der Klimapolitik, wo Polen ja sehr zurückhaltend ist, etwa mit den neuen Mitgliedstaaten. Zusammen mit Schweden hat man eine Initiative, die sogenannte östliche Partnerschaft zur Intensivierung der Kooperation mit Ländern wie der Ukraine, lanciert. Und man kommt sozusagen auch immer näher an Deutschland heran. Das sehen wir übrigens gerade, wenn es um so wichtige Fragen wie die Eurozonenkrise geht, wo wir ja sehen, dass Polen eine ähnliche Stabilitätskultur hat wie Deutschland, eines der wenigen Länder in Europa, das eine Schuldenbremse in der Verfassung schon lange verankert hat. Also ich glaube, wir sehen hier momentan nach einer Phase des Auseinanderdriftens zwischen Deutschland und Polen jetzt eher eine Konvergenz zwischen beiden Ländern. Das wird, glaube ich, durch eines erschwert. Während wir in Polen eine wachsende Europäisierung beobachten, haben wir in Deutschland eine zunehmende, ich nenne es mal Normalisierung. Deutschland wird ein Tick weit konsequenter, auch härter in der Verfolgung seiner Interessen in der Europäischen Union. Aber wir haben, glaube ich, jetzt eine Chance, eine deutsch-polnische aktive Gestaltungspartnerschaft in Europa zu etablieren.
Also ich glaube, in diesen drei Beiträgen habe ich sehr unterschiedliche Ebenen gesehen. Das eine wäre die Ebene der nationalstaatlichen Regierungspolitik. Da ist es sicher sehr viel, wie gesagt, auch partnerschaftlicher, aber auch also auf Augenhöhe, aber auch gibt es mehr Analogien. Ich würde übrigens die deutsche Position der Europapolitik überhaupt nicht als Normalisierung bezeichnen, sondern als eine sehr gefährliche Form, die europäische gemeinsame Kultur aufs Spiel zu setzen. Ich muss sagen, ich bin von nichts mehr empört als davon, dass man in der gegenwärtig komplizierten Wirtschafts-Euro-Bankenkrise wirklich bedenkenlos nationale Vorurteile jetzt nicht gegen Polen, sondern zum Beispiel gegenüber Griechenland oder auch anderen südländischen Ländern mobilisiert, wissend, dass das von den Fakten her falsch ist. Das, finde ich, ist nicht Normalisierung, sondern ist ein Rückschritt. In dem Sinne kann ich auch verstehen, den großen Vorbehalt, den die beiden Damen aus Polen jetzt geäußert haben, dass sie sagen, viele in Polen haben gar keine Lust, nach Deutschland zu gehen, so wie auch andere gut ausgebildete Personen nicht gern nach Deutschland kommen wollen, weil wir in Deutschland auch bis in die Regierungsebene hinein keine Willkommenskultur haben. Wir gucken allenfalls danach, wie instrumentell wichtig sind jetzt die Arbeitskräfte und muss sagen, wenn ich eine gut ausgebildete Ärztin wäre und ich würde nur deswegen gewollt haben, damit ich da eine Lücke auf dem Lande fülle, dann würde ich mich da auch nicht wohlfühlen. Also da gibt es Vorurteilsbereitschaften, die zu Ungunsten der Deutschen sind. Was ich nicht nachvollziehen kann aus meiner Kenntnis, ist das Bild einer Art geballten Ressentiments auf polnischer Seite gegenüber Deutschen. Also ich kenne Polen jetzt seit dem Jahre 1965 und glaube, dass ich auch durchaus in verschiedene Milieus hineinkomme, also jetzt nicht einfach als Touristin drei Tage dort war. Da habe ich diese geballte Aversion nicht erlebt, selbst nicht in den 60er Jahren. Natürlich habe ich in Gesprächen, und ich weiß wohl, dass man die Vergangenheit immer im Hinterkopf haben muss, das ist nun wirklich 40 Jahre lang mein täglich Brot gewesen, aber sozusagen einen Bogen drum zu machen und mit denen wollen wir nichts zu tun haben, das habe ich so nicht empfunden. Und natürlich war das wahrscheinlich nicht kluge Politik, gerade auch von der Sozialdemokratie und den Gewerkschaften, die Freizügigkeit in der Arbeit so einzuengen. Das ist auch gerade im odernahen Grenzraum oft kritisiert worden, übrigens auch von deutschen Unternehmen dort. Ein Problem besteht darin, dass wir zwar, wenn jetzt die Grenzen offen sind, nach deutschem Arbeitsrecht verfahren, aber die Entsenderichtlinie ist noch so, dass also eine Bezahlung für 3,50 Euro möglich ist, wenn die Leute nicht einwandern, sondern von ihrem Unternehmen hierher geschickt werden. Und das ist schon ein Problem. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Nur zum ersten Mal kriege ich einen so geballten Ausdruck der Aversion, der mich verwundert. Sie haben immer noch neben dem Englischen das Deutsche viel mehr verbreitet als das Französische in Polen. Sie haben all diese gemeinsamen Abiture mit den deutsch-polnischen Schulen. Also von daher, nicht, dass ich jetzt irgendwie national was gegenhalten will, aber jeder hat da so seine Erfahrungen. Nach statistischen Äußerungen würde es mir auch nicht ganz plausibel sein, denn wenn ich schon seit Jahren erlebe, dass in Polen nach den USA natürlich immer die Deutschen als die wichtigsten politischen Partner gelten und jetzt nicht, weil sie gefährlich sind, sondern weil sie sogar im militärischen Bereich ihnen willkommen sind. Deswegen bin ich da ein bisschen verblüfft. Das habe ich so nicht erlebt. Nee.
Hier ist viel mitgeschrieben worden. Hier wollen sofort alle sich zu äußern. Aber um den Spannungsbogen zu halten, gibt es erstmal kurze Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion und dann sind wir wieder hier. 20 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag, wo stehen wir im Verhältnis der beiden Nachbarn, das Forum im Inforadio. Und eben war so die Frage, ja, wie ist das denn eigentlich mit den Ressentiments? Wie ist das mit sozusagen einer gewissen Zurückhaltung gegenüber den Deutschen in Polen? Und Gesine Schwan meinte, sie hat da eine ganz andere Erfahrung gemacht. Und da würde ich gerne Veronika Priesmeier-Kotsch und Elzbieta Nowakowska-Kühl fragen, sozusagen auf der großen Ebene, aber auch im Detail, in den einzelnen Milieus, wie können wir da vielleicht etwas genauer hinschauen?
Wir haben Probleme, aber auf beiden Seiten der Grenze. Es geht nicht nur darum, dass natürlich, dass es in Polen nach wie vor eine große Deutschlandfeindlichkeit gibt. Es wäre aber natürlich auch Probleme in der polnischen Gesellschaft allgemein mit dem Bild eines Deutschen, beziehungsweise auch mal mit der Frage, was machen wir überhaupt in Europa zu tun haben. Gleichzeitig natürlich haben wir auf der deutschen Seite nach wie vor Stereotype und Vorurteile gegenüber Polen, gegenüber Osteuropäer. Wir können gerne darüber reden. Natürlich, wir haben in den letzten 20 Jahren sehr viel erreicht, auf der politischen Ebene auf jeden Fall. Aber diese Interessengemeinschaft, die gibt es nicht. Und zu Ihrer Frage, wie sieht das in so ganz genau
an? Ja, weil an? Ich meine, wir haben jetzt immer gesagt, in Polen, die Deutschen, und sind das Fragen sozusagen der politischen Eliten, Fragen der Milieus zum Beispiel an den Grenzen. Das sind ja auch ganz unterschiedliche Konflikte, unterschiedliche Interessen gelagert. Also der Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder erzählt, vor ein paar Jahren hatten wir hier den Brötchenkrieg, weil die Bäcker in Frankfurt-Oder sich darüber geärgert haben, dass es östlich der Oder billiger ist. Inzwischen spielt das keine Rolle mehr. Also ich würde gerne mal versuchen, genauer hinzuschauen.
Mir fehlt einfach mal der alltägliche Dialog. Wir reden über Vergangenheit. In Polen wird, wenn wir über deutsch-polnische Beziehungen sprechen, es wird über Erika Steinbach gesprochen. Es ist nicht gerade die Politik der Gegenwart, es ist die Politik der Vergangenheit. Es wird über die Reparation des Zweiten Weltkrieges gesprochen, das sind die Themen. Was natürlich auch mal von der Partei, der PiS-Partei, Recht und Gerechtigkeit-Partei von Kaczynski, wiederholt wird. Wir reden nicht darüber, wie können wir das Potenzial, die gemeinsame Zusammenarbeit in Europa nutzen. Wenn ich junge Menschen aus Deutschland und Polen zu einem gemeinsamen Seminar im Rahmen der politischen Bildung hier in Berlin einlade und sie über deutsche und polnische Europapolitik diskutieren lasse, da stellen wir fest, wir kennen uns nicht. Wir haben keine Ahnung eigentlich, was die Politik, was die Einstellung der Bürger bzw. der Politik im anderen Lande ist. Die Leute interessieren sich dafür, nicht wirklich dafür, bzw. es herrschen nach wie vor große Unkenntnisse über den Nachbarn auf der anderen Seite der Oder, sei es links, sei es rechts. Und wir würden gerne vor allem über die großen Themen der Vergangenheit diskutieren. Entweder als eine kritische Äußerung oder kritische Frage von Erika Steinbach, oder wir möchten gerne darüber loben, was wir bisher alles erreicht haben. Ich möchte, dass wir wirklich nach vorne schauen. Ich möchte, dass wir wirklich wie ganz normale Menschen, wie Nachbarn zwischen zwei Städten, zwei Gemeinden darüber diskutieren, ja, wie machen wir denn gemeinsam Europa besser? Und das gute Beispiel ist zum Beispiel die östliche Partnerschaft. Die ist nicht als polnisch-deutsche Initiative entstanden. Und das waren nicht die Polen, die das nicht gewollt haben, sondern das war die deutsche Regierung bzw. das deutsche Außenministerium, das den Vorschlag ganz zu Anfang nicht so richtig wahrgenommen hat. Warum können wir nichts auf die Reihe bringen, was wirklich von Belang für unsere Gesellschaften, für unsere Wirtschaften und auch natürlich für Europapolitik ist?
Kriegen wir nichts von Belang auf die Reihe? Das klingt jetzt doch, ich meine, sehr hart und sehr bitter.
Ich würde dem auch wirklich sehr widersprechen, aber ich würde sagen, die Kollegin zur Linken sollte erst mal was sagen.
Also ich würde sagen, dass ein bisschen was Veronika gesagt hat, dass man wirklich sich nicht kennt. Und das ständig sind noch die, Sie meinen, haben sehr gute Erfahrung, natürlich, weil Sie sind intelligente, liebe Personen. Und da hat man, so wie damals, die Adlige haben sich immer sehr gut verstanden in ganz Europa.
Nee,
aber es geht darum, dass man nicht reden kann über Toleranz. Weil natürlich in jedem Land, ob das, wenn jemand lieb, nett und spricht noch Sprachen, sowas mögen alle. Und das kann aus Ghana sein, aus China. Und das Problem fängt an, wenn die Leute sind doch nicht so nett und lieb. Ja, was macht man dann? Dann ist sofort dann nicht der Mensch, der nicht nett und lieb ist, sondern das ist der Deutsche, der schreit, der singt. Und da jede Pole hat, denkt gleich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn Deutsche singt in Polen, dann alle haben gleich wirklich Hitlerjugend im Kopf. Und es ist so. Jetzt ist ein junger Journalist in Stettin, der seit 2-3 Jahren lebt dort und hört ständig von Leuten, dass er besonders netter Deutscher ist. Und er denkt eigentlich, also so besonders nett bin ich auch nicht, sondern ich bin der einzige Deutsche, den ich wirklich kennengelernt habe, weil ich spreche Sprache, ich bin hier lange. Also die sind verwundert, dass er wirklich nicht mit Maschinengewehr läuft und Hitler, echt.
So ist aber das ist natürlich, das sind, das ist natürlich, das bedeutet. Das ist natürlich in einer globalisierten Welt ohnehin ein Problem, weil man nämlich die meisten Kontakte oder die meisten Informationen über andere, jetzt andere Kulturen, andere Länder, ohnehin nur noch medial vermittelt bekommt. Kai-Olaf Lang, helfen Sie uns mal ein bisschen aus diesem Gestrüpp heraus, wie stark denn diese, wir haben ja jetzt fast schon nationale Stereotype vermittelt bekommen. Wie stark prägt das auch Institutionen? Weil wenn ich lese, es gibt irgendwie pausenlos Parlamentariergruppen, die zusammenarbeiten. Es gibt Strukturen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Nicht zuletzt auch 20 Jahre deutsch-polnisches Jugendwerk. Werden die nicht wahrgenommen oder gibt es möglicherweise doch kollidierende Interessen in diesen beiden Ländern, die eben dann diese Reibungen zwangsläufig auch erzeugen?
Also da sind jetzt einige Dinge zusammengekommen. Nochmal zu der Arbeitnehmerfreizügigkeit, die uns ja alle bewegt. Ich wage da mal eine etwas unpopuläre These, denn Dinge sind im Nachhinein manchmal etwas komplizierter. Ich glaube, es war tatsächlich richtig, dass die Bundesregierung seinerzeit die Übergangsfrist bei der Öffnung des Arbeitsmarktes angestrebt und auch durchgesetzt hat. Das hatte nämlich auch eine ganze Reihe von Vorteilen. Erstens, die Osterweiterung der Europäischen Union und das Thema Polen wurde kein innenpolitisches Thema in Deutschland. Zweitens, die Überlegung, die dahinter stand, war eigentlich ein flexibles Modell gewesen. Man hätte ja nicht unbedingt 7 Jahre lang zumachen müssen. Man hätte nach 2, nach 3 Jahren, nach 5 Jahren aufmachen können. Und man sagte, es wird ein Konvergenzprozess stattfinden. Also die polnische Wirtschaft wird sich entwickeln und das Differential, etwa das Lohndifferential zwischen beiden Ländern, wird nicht mehr so immens sein. Und deswegen gibt es bestimmte Verwerfungen auf regionalen Arbeitsmärkten in bestimmten Sektoren nicht mehr so stark. Und tatsächlich, mit Blick auf dieses sehr dynamische Wachstum in Polen, ist das ja auch teilweise eingetreten. Ich nenne mal ein Beispiel. Es gibt gerade einen immensen Streit, einen diplomatischen Streit, der aber auch in den Medien gecovert wird, zwischen den Niederlanden und Polen. Die Niederlande sind eines der Länder, das seinen Arbeitsmarkt aufgemacht hat. Jetzt hat aber die niederländische Regierung gemerkt, dass es da bestimmte Ungleichgewichte gibt und deswegen verschärfen sie jetzt die Bestimmungen für Zuzug und Niederlassung, weswegen es wahrscheinlich einen Konflikt mit der Europäischen Kommission gibt. Es ist ein immenses bilaterales Zerwürfnis. Solche Dinge sind uns erspart geblieben. Was, glaube ich, der große Fehler war, ist, Deutschland braucht ja nun keine, nicht unbedingt Zuwanderung across the board, sondern man braucht targeted, man braucht gezielte Sektoren. Und da hätte man natürlich früher vielleicht Teilarbeitsmärkte aufmachen sollen. Dann deutsch-polnische Interessengemeinschaft. Es gab, glaube ich, eine singuläre historische Situation nach 1989, in der es so etwas gab. Und zwar fielen die außenpolitischen Basisinteressen beider Länder zusammen, weil Polen daran interessiert war, in NATO und Europäische Union zu kommen und Deutschland daran interessiert war, diese Organisationen zu öffnen und Polen hereinzuführen. Nachdem dieses Werk sozusagen vollbracht war, gibt es meiner Auffassung nach keine Interessengemeinschaft mehr zwischen beiden Ländern. Es gibt gemeinsame Interessen und es gibt genauso gemeinsame Differenzen. Es wird, glaube ich, in den nächsten Jahren darauf ankommen, dass man Themenfelder identifiziert, wo Deutschland und Polen eine besondere Verantwortung und ein besonderes Potenzial haben, um in Europa Initiativen zu lancieren, Politikfelder weiterzuentwickeln. Das ist sicherlich der Bereich der Ostpolitik, Russland auch in wachsendem Maße. Das ist sicherlich der Bereich der Energiepolitik. Ich glaube, das wird sehr wichtig sein und das muss flankiert werden mit einer anderen Diskussion. Wenn es keine Interessengemeinschaft gibt, dann gibt es, so meine ich, eine Wertegemeinschaft. Wir beobachten ja das im Prinzip in wachsendem Maße, und ich würde die deutsche Europapolitik nicht so dramatisch sehen wie Frau Schwan, aber dass es tatsächlich in wachsendem Maße Polen ist, das alte deutsche europapolitische Tugenden realisiert, also der Schrittmacher von Integration. Das muss man, glaube ich, insofern weiterentwickeln, wenn man sagt, was sind die Werte, die das europäische Projekt zusammenhalten? Und Polen hat sehr früh das klar gemacht, Solidarität soll ein Leitprinzip sein. Polen will die Europäische Union zu einer Solidargemeinschaft entwickeln. Das müssen, glaube ich, Deutschland und Polen in nächster Zeit bewerkstelligen. Und eine letzte Bemerkung. Frau Spahn hat da nun mehrmals auf auf diese Kategorie der Augenhöhe hingewiesen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig immer gewesen für Polen, auf gleicher Augenhöhe zu stehen, auch im außenpolitischen, im europapolitischen Dialog. Tatsächlich haben wir, und Herr Asel, Sie haben das ernannt, ja eine sehr entwickelte Dialoginfrastruktur. Die ist nicht so eng, die ist nicht so intensiv wie mit Frankreich, das ist klar, und wird sie wahrscheinlich auch nie werden. Aber sie ist relativ dicht und man muss sie eben mit Inhalten füllen. Nur die Schaffung von Dialogstrukturen ist eine notwendige Voraussetzung, sie ist aber nicht hinreichend. Und was ich fürchte, wir haben seit 2007 eine sehr gute Stimmung in den deutsch-polnischen Beziehungen. Aber wenn wir nun sozusagen die Mühseligkeiten des europapolitischen Alltagsgeschäftes anschauen, sehen wir, dass das teilweise ziemlich schwierig ist. Sodass ich glaube, es gibt so eine Art Erwartungsfalle. Man hat auch von deutscher Seite viele Erwartungen geweckt in Polen. Ihr seid im Prinzip unser Frankreich im Osten. Und wenn man da nicht mit Inhalten nachlegt, wird es in Polen eine Frustration darüber gehen. Und Polen ist relativ gut momentan im Rennen, wenn es darum geht, andere Partner in der Europäischen Union zu suchen. Unter den neuen Mitgliedstaaten, in Skandinavien, wo auch immer.
Ich wollte noch mal ganz kurz zu meinen, doch tatsächlich, jetzt merke ich, etwas provokanten These etwas sagen. Natürlich bringen wir viel zustande. Wir haben in den letzten 20 Jahren viele Kooperationsstrukturen erreicht. Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Jugendwerk haben Sie selbst erwähnt, oder Partnerschaften, Euroregion und so weiter. Das ist allerdings alles Zusammenarbeit im Rahmen eines bestimmten Kreises von Menschen. Das sind Leute, die sich für diese Zusammenarbeit interessieren, die Stereotype und Vorurteile überbrückt haben, die bereit sind, natürlich gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Was wir aber nicht erreicht haben, und das ist eben das, was ich immer versuche zu kritisieren, wir haben die Gesellschaft als solche, Leute, die die Zeitungen nicht lesen, Leute, die nur Fernsehen gucken, nicht überzeugt, dass der Deutsche nicht immer dieser Herr Obersturmbannführer ist. Wir haben es nach wie vor nicht erreicht, diesen breiten Konsens zu finden. Das ist das natürlich, womit auch die PiS, die Recht und Gerechtigkeit Partei, so wunderbar spielt.
Aber wie kommt man aus diesem Kreis heraus?
Also ich möchte noch mal gegen die Homogenitätsvorstellungen plädieren, die bei Ihnen immer wieder rausschauen. Nicht nur, dass die Polen so sind, sondern auch der Deutsche als Bild da ist. PiS hat das bei der Wahl, wo sie relativ erfolgreich waren, gespielt. Und es war immer klar, dass diese Ressentiments mobilisierbar sind. Und zwar überall dort, wo geografisch oder auch politisch Unsicherheiten ganz besonders groß waren in Polen. Also dort, wenn wir von der Wahlsoziologie ausgehen, dort, wo materielle Unsicherheit sehr groß ist, und PiS ist ja eine Sicherheitspartei sozusagen, oder wo mentale Unsicherheiten, Verlust der nationalen Souveränität, Angst davor besonders groß. Aber interessanterweise hat ja Jarosław Kaczynski, als er versucht hat, das gegen Tusk beim letzten Mal wieder auszuspielen, und Tusk darauf offensiv reagiert hat und gesagt hat, ja, ich habe einen deutschen Großvater und ich finde die Deutschen nett, genauso wie ich wie die Tschechen nett finde und so weiter. Er hat das also rundum anders offensiv anders interpretiert. Und von dem Moment ab hat Jarosław Kaczynski daraus nicht mehr viel machen. Ich finde es auch ganz interessant, dass in allerletzter Zeit Frau Steinbach, die ich wirklich nicht liebe, wie alle wissen, versucht hat, in ihrem Heimatort, wo sie jetzt ihren ersten Besuch gemacht hat, irgendwie für Furore zu sorgen. Aber die PiS hat das auch nicht aufgenommen. Das haben einfach souverän die Medien, die das bis vor kurzer Zeit immer ganz hoch gespielt haben, ignoriert. Und sie haben es ignoriert, meines Erachtens, weil sie dafür keinen Resonanzboden mehr in dem Maße finden. Nun stimmt es ja auch nicht ganz so, dass unser einer sich nur unter Hochschulprofessoren umtut. Aber die Gesellschaft ist in keiner Weise homogen, weder in Polen noch bei uns. Und es ist bei diesen zum Beispiel deutsch-polnischen Initiativen 2000 im deutsch-polnischen Jahr, da sind es Kirchenchöre gewesen und es sind gemeinsame Friedhofsrekonstruktionen auf dem Lande gewesen und sonst was. Und gerade die haben das eigentlich überhaupt nicht widergespiegelt, dass da eine Aversion gegen den Deutschen ist. Ich habe es erlebt in Guben, da wird gemeinsam für den Wiederaufbau der Kirche, die auf der polnischen Seite steht, geworben. Und ich war zur Zeit der beiden Brüder Kaczynski, also Jarosław in der Regierung, dort. Und da haben selbst die PiS-Angehörigen, die dort geredet haben, überhaupt nicht sich mit großen Aversionen verbreitet, sondern sie haben sich gefreut über das gemeinsame deutsch-polnische Projekt, was da mit dieser konkreten Kirche zu tun war. Und in dieser konkreten Kirche haben auch nicht nur Pfarrer und Studenten sich engagiert. Also deswegen Das finde ich nicht okay. Ich finde auch bei der Nachbarschaftspolitik, der östlichen Nachbarschaftspolitik, das differenzierter zu sehen. Es ist richtig, es gibt einen politischen Unterschied zwischen der polnischen Regierung, die die Ukraine schnell in der EU haben will, aus verschiedenen Gründen, und der deutschen, die sagt, aus verschiedenen Gründen wollen wir das so schnell nicht haben. Das ist ein Unterschied, was ich nicht schlimm finde in Europa, weil wir haben unterschiedliche Wägungen ernst zu nehmen. Aber in dem konkreten Fall der Orangenen Revolution hat das ja gar nicht so schlecht geklappt zwischen dem deutschen Bundeskanzler, dem deutschen Außenminister Solana und den Netzwerken, die die Polen in der Ukraine hatten. Ich will überhaupt nicht runterspielen die historischen Belastungen. Mein Gott, das hat man wirklich ganz lange gemacht. Aber auch die jungen Leute oder der Arbeitgeberverband, mit denen ich spreche, sie haben es immer im Hinterkopf, es ist richtig. Und es kann immer hochgeputscht werden, ist auch richtig. Aber dass es immer sofort da wäre und vor allen Dingen sozusagen bei den einfachen Leuten mehr und nur bei den Gebildeten weniger, das bestreite ich. Es gibt gebildete Ressentiments-Leute, die können gar nicht genug kriegen von Ressentiments in Polen und in Deutschland.
Es geht mir jetzt nicht um Ausgebildete, sondern Leute, die einige, die sich überhaupt mit deutsch-polnischen Verhältnissen irgendwie interessieren oder machen oder möchten, und Leute, die das nicht machen. Und die werden das auch wahrscheinlich vielleicht nie machen. Und das bedeutet nicht, dass die vielleicht, wenn sie mit Franzosen irgendwas machen, werden die auch solche Feindschaften haben. Das ist einfach Toleranz, die auf alle anderen Gebiete auch ist. Bloß natürlich, Zweite Weltkrieg, das ist, finde ich, fast so wie ein Alibi für alle, die xenophobisch sind.
Aber was die Mehrheit der Polen sind doch nicht xenophobisch. Würden Sie sagen, sind, die Mehrheit sind?
Ich finde schon. Aber das hängt, finde ich, sehr viel, dass die einfach sehr wenig im Endeffekt kennen. Das hängt auch mit Sprachkenntnissen. Von anderer Seite finde ich, dass wenn Polen gerade mit Deutschen, Franzosen, wenn ich führte manchmal internationale Projekte, dann stellte sich heraus, dass Polen und Deutsche eigentlich viel besser miteinander auskommen als mit Franzosen. Also so eine dritte Nation als Katalysator, das finde ich vielleicht ein richtiger Weg, um diese Freundschaft irgendwie zu fordern. Also
eine ganz eigene Form des Weimarer Dreiecks, den Sie jetzt da gerade aufmachen. Dass immer, wenn zwei auch Konflikte haben und sich reiben, über einen Dritten, über die Bande gespielt, sich möglicherweise Konflikte wieder verklaren. Wir machen eine kurze Pause, dann melden wir uns wieder und dann müssen Sie, Frau Nowakowska-Kühl, uns aber mal erzählen, was Sie in Stettin vor Ort machen, damit der Kreis weiter aufgemacht wird, damit sozusagen nicht nur die ohnehin sich dafür interessieren, für die deutsch-polnische Zusammenarbeit dabei sind, sondern vielleicht auch die bisher eher abseits stehen. 20 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag, das Forum im Inforadio aus der Humboldt-Viadrina School of Governance in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie Berlin. Bei uns sind Gesine Schwan, die Präsidentin der Humboldt-Viadrina, Veronika Priesmajat-Kotsch, Europäische Akademie Berlin, Elzbieta Nowakowska-Kühl, die Leiterin des Clubs Storadi in Stettin, und Kai-Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik. Ja, was macht denn der Club Storadi? Wie kriegt er Berlin, Stettin zusammen? Gegebenenfalls, das Ganze ist ja auf dem Gelände eines französischen Friedhofs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also da haben wir schon wieder das Weimarer Dreieck. Und wie kriegen Sie sozusagen Leute, die nicht von selber kommen, dazu?
Also das ist so wie jeder Verein auf so einer deutsch-polnischen Ebene oder arbeitet, machen wir Ausstellungen, Lesungen, Treffen, Diskussionen, weil was kann man sonst mehr machen? Aber es geht darum, dass man doch Leute, die von der deutschen Seite und von der polnischen Seite irgendein Feld gemeinsam haben und was gerade nicht Vergangenheitbewältigung ist, Spaß dabei haben. Das finde ich ist sehr wichtig, dass Leute endlich finden, wirklich Interesse miteinander und Freude bei Wirken, bei Diskutieren, bei Workshop, schöpferische gemeinsame Arbeit. Und dann merkt man erst wirklich, dass man eigentlich sich sehr gut ergänzen kann, dass wirklich Polen und Deutsche eigentlich eine sehr gute Partner sind, wenn die sich wirklich gut kennenlernen. Natürlich auch in Polen, Stettin, kann man nicht so einfach Leute finden, mit denen man gut zusammenarbeitet. obwohl man keine Sprachprobleme hat.
Ich sagte es eingangs, ab Juli übernimmt Polen die Ratspräsidentschaft für ein halbes Jahr in der Europäischen Union. Und Sie, Herr Lang, haben eben gesagt, vielleicht sind auch Erwartungen zu groß geworden und jetzt gibt es Enttäuschungen auf beiden Seiten. Wenn ich sehe, die Ratspräsidentschaft, da gibt es eine lange Agenda, dazu gehört die Frage Europa und die östlichen Nachbarn, dazu gehört auch die Frage, was ich interessant finde, wie geht es mit dem Euro weiter? Und dann sehe ich seit dem Lissabon-Vertrag, haben möglicherweise diese halbjährlichen Ratspräsidentschaften nicht mehr den Glanz und nicht mehr die Bedeutung wie früher. Wie ist das eigentlich? Was kann ein Land, ein größeres Land in Europa wie Polen mit 38 Millionen, aber auch die Länder, die dann danach kommen, also Dänemark und Zypern sind ja kleine, was können die eigentlich reißen?
Also man sollte sich da keinen Illusionen hingeben. Eine Ratspräsidentschaft ist in vielerlei Hinsicht ein ziemlich unspektakuläres Tagesgeschäft, wo es um Managementaufgaben geht, wo es um nicht unbedingt darum geht, große strategische Initiativen zu lancieren. Gleichwohl hat Polen, das dürfen wir schon sagen, ein ambitioniertes Verständnis seines Vorsitzes. Polen möchte der Europäischen Union in bestimmten Bereichen seinen Stempel aufdrücken oder zumindest Akzente setzen. Und ich glaube, es gibt auch eine Bereitschaft der Partner, nicht zuletzt auch Deutschlands, Polen dabei zu unterstützen. Nicht zuletzt auch deswegen, weil wir ja auch gerade nun eher schwache Präsidentschaften hinter uns haben und vielleicht auch danach eher schwache Präsidentschaften kommen werden. Also da ist doch auch eine gewisse Bereitschaft vorhanden, Polen dabei zu unterstützen.
Es gibt Präsidentschaften, die von Haus aus schwach sind und die deshalb schwach sind, weil die anderen sie nicht stark werden lassen.
Also Polen ist, glaube ich, hat hervorragende sozusagen interne Voraussetzungen gegenwärtig, was die Außen- und Europapolitik insgesamt angeht. Wir haben einen Gleichklang zwischen dem Staatspräsidenten und der Regierung. Wir haben eine hohe Akzeptanz auch in der Bevölkerung für die Europäische Union. Das wird zwar immer wieder ein bisschen in Frage gestellt von der Opposition, aber ich glaube, die Regierung ist da sehr stark im Sattel und hat auch klar formulierte europapolitische Prioritäten. Und zum anderen wird das, glaube ich, schon die Herausforderung sein, kann Polen in der Lage sein, das zentrale Problem, dem sich die Europäische Union gegenwärtig ausgesetzt sieht, nämlich die Überwindung der Euro-Krise und die Realisierung oder Implementierung entsprechender Stabilisierungsmechanismen, kann da Polen als Nichtmitglied der Eurozone tatsächlich eine herausgehobene Rolle spielen. Aber ich denke, Polen hat sich schon sehr klar darüber Gedanken gemacht, wo es diese Akzente setzen kann. Das ist der Bereich Ostpolitik, auch wenn es da ein bisschen kompliziert ist, weil wir ja gerade sehr große Umbrüche in der arabischen Welt haben, dass die politische Aufmerksamkeit vom Osten sozusagen an die südliche Peripherie gelenkt wird. Das ist der Bereich der Energie, insbesondere der Energieaußenpolitik. Und es gibt aber auch, glaube ich, Themen, wo Polen, gerade weil es seine Präsidentschaft ernst nimmt und weil es ein ehrlicher Makler sein will, sich zurücknehmen wird. Das ist beispielsweise der große Bereich der Finanzpolitik, also des EU-Haushalts, des mittelfristigen Finanzrahmens, wo Polen eben in den anstehenden 6 Monaten als Vorsitz vorsichtig sein muss. Und man hat da ganz klare Interessen. Deswegen ist man daran interessiert, dass das in die nächste Präsidentschaft sozusagen stärker reinrutscht.
Die neue Haushaltsperiode beginnt 2014. Aus der jetzigen Haushaltsperiode können die Polen zumindest sagen, wir sind eigentlich ganz gut daraus hervorgegangen. Man kann so mal ausrechnen, für 1 Euro, den Polen in die EU gibt, bekommt Polen 4 Euro zurück. Wie ist eigentlich im Moment in Polen die Stimmung? Wollen die Polen noch den Euro haben? Wollen sie ihn noch schnell haben?
Wir lieben die Europäische Union. Was Euro angeht, da sind wir schon ein bisschen skeptischer.
Sie müssen mir nachher verraten, wen Sie mit wir meinen.
Genau, das ist, glaube ich, das wollte ich jetzt gerade ergänzen. Das ist, glaube ich, so das, was aus den Meinungsumfragen hervorgeht. Unter anderem das Institut für öffentliche Angelegenheiten in Warschau hat sich mit dem Thema im letzten Jahr beschäftigt, beschäftigt sich damit auch regelmäßig. Und ja, über natürlich die Mehrheit der Polen ist auf jeden Fall für die Europäische Union. Man merkt natürlich, dass die europäische Integration für uns vom großen Vorteil ist. Allerdings die Euro-Krise und natürlich auch die Griechenland-Verschuldung hat vielen Polen diesen Eindruck vermittelt, Euro, wofür brauchen wir denn das eigentlich? Wir müssen noch tatsächlich die polnische Bevölkerung versuchen zu überzeugen und versuchen, diesen wachsenden Euroskeptizismus durch positive Maßnahmen zu verbinden.
Gesine Schwan, das klingt, als müsse man etwas den Menschen schmackhaft machen. Und wenn wir überlegen, was sind die Interessen, was sind die Wünsche, was sind die Ideen, die aus der Zivilgesellschaft kommen, dann ist doch da vieles im Gange. Und wir haben ja vorhin auch mal kurz ein paar konkrete Beispiele benannt, wo ja Dinge funktionieren, wo sie im Alltag passieren. Was können wir da beispielsweise durch größere Aktionen, also Goethe-Institut macht jetzt irgendwie einen Deutschlandmonat in Polen. Sie waren im März bei der Eröffnung dabei, dieses Programmjahres Nordrhein-Westfalen, Polen. Also was können wir da in die Wege bringen, um sozusagen jetzt nicht etwas den Leuten als Fertiges anzubieten, was Zusammenarbeit angeht, sondern sozusagen in der Praxis etwas entwickeln?
Also sehr wichtig ist nach wie vor, finde ich, die Zusammenarbeit in Schulen und zwischen jungen Leuten. Ich fahre demnächst nach Frankfurt-Oder, weil sich, ich glaube sogar aus Nordrhein-Westfalen, eine ganze Schule, wenn ich richtig sehe, mit 700 oder 800 Schülern entschieden hat, einen Austausch mit Polen zu machen. Die machen Zwischenstationen in Frankfurt-Oder und dort soll ich denen was erzählen über ja, Polen und Mittelosteuropa. Und so. Also das sind schon sehr beachtliche Aktivitäten. Und das nimmt auch, wenn ich es richtig sehe, zu. Und das ist etwas ganz Wichtiges, denn diese Phase, in der man erste Erfahrungen macht, ist prägend und man muss es natürlich gescheit machen. Ich erinnere mich, dass polnische Lehrerinnen und Lehrer sich mal beklagt haben, weil wegen der nach wie vor vorhandenen Vorteile, die es natürlich in Deutschland gibt, es gefährlich war, wenn polnische Schüler zunächst nach Deutschland kamen, weil sie dann von ihren Gastfamilien gefragt wurden, ob sie auch schon Computer haben in Warschau. Das war natürlich sowas bekloppt, kränkendes, dass die dann gesagt haben, ab dann machen wir das umgekehrt. Wir schicken erstmal die Deutschen nach Warschau und dann merken die, dass Warschau traditionell seit Jahrzehnten ein Zentrum von Informatik ist und schon wissenschaftlich seit der Zusammenarbeit mit der Wiener Schule in den 30er Jahren, also eine große mathematische und Informatiktradition hat. Dann finde ich eben nach wie vor, dass solche nicht primärpolitische Zusammenarbeit in der Musik, im Sport, im Schachspielen, im Briefmarkensammeln, dass das durchaus wichtig ist, weil Menschen eben nicht alle immer hochpolitisch sind, aber dadurch Identifikation mit anderen entwickeln, die dann auch nicht so schnell politisch weggepustet werden kann. Ich finde auch die ökonomische Kooperation durchaus wichtig. Sie betrifft übrigens dann sehr verschiedene kulturelle und regionale Kreise, natürlich mehr in Westpolen und mehr bei den größeren Städten als in Ostpolen bisher. Aber das, denke ich, kann sich auch ändern, denn so eine Kooperation, die dann handfest weitgehend, nicht total, das Vorurteil, dass die Polen nicht wirtschaften können, ausgeräumt hat, sondern festgestellt hat, die sind sehr effektiv, die sind sehr schnell, die improvisieren ganz doll und das bedient auch unsere Interessen. Das ist eine solide Möglichkeit. Und die kulturellen, die Sachen, die Lesungen und Theaterfestspiele und überhaupt kulturelle Festspiele sind auch sehr wichtig. Ich will das gar nicht unterschätzen. Ich denke nur, dieses Unterfutter vom Alter her, aber von den sozialen Schichten her, von den Interessen der Menschen her, ist ganz besonders bedeutsam. Übrigens soll man auch das Verhältnis zu Frankreich nicht so idealisieren. Also ich bin ja oft gefragt worden, wie sieht das denn aus im deutsch-französischen Verhältnis. Ich will das jetzt nicht alles runtersagen, was da historisch anders ist. Aber wenn Sie mal in den Bundestag gucken und mal fragen, wie viele Bundestagsabgeordnete sprechen Französisch, das ist auch nicht ein ganzes Heer von Personen. Und wir sehen ja auch in den letzten Jahren, dass die Politik auch nicht so überaus harmonisch mit Frankreich war immer. Im Moment eher harmonischer mit der polnischen Regierung in Warschau als mit der französischen. Hängt natürlich auch mit den Machtgewichten zusammen. Aber jedenfalls Jugend, Alltag, und politische Dimensionen und stetig. Das ist sehr wichtig. Mediensache, Kooperationen sind natürlich auch wichtig, aber die Medien, das ist nochmal so eine Sache für sich. Sie sind natürlich ein wunderbares Medium, Herr Adel, aber nicht alle sind so.
Es gibt im RBB, wenn ich das sagen darf, Kowalski trifft Schmidt.
Ja, das ist ganz
das
prima.
Das sehen dann natürlich auch hauptsächlich und die Leute, die sich dafür interessieren. Es gibt, was ich aber sehr spannend finde, ich muss mal ein bisschen Werbung für den RBB machen. Bei RBB um 6 immer einmal in der Woche gibt es aktuelle Kurznachrichten aus der Oder-Region östlich des Flusses. Das sind so 3 Minuten und das kriegt man so nebenbei mit zwischen anderen unterhaltsamen und informativen Sachen. Jetzt ist sozusagen der Werbeblock, was den RBB angeht, geschlossen.
Also Ich denke, es gibt zwischen der deutschen und der polnischen Gesellschaft eine Asymmetrie der Kenntnis und eine Imbalance der Informiertheit. Und das wird immer so sein. Es wird wohl immer so sein, dass die Deutschen zu wenig über die Polen wissen und, wie ich mal gesagt habe, dass die Polen manchmal zu viel über Deutschland wissen, dass man sozusagen mit der Lupe bestimmte Entwicklungen, beispielsweise Diskussionen über Vertreibung und die Stellung des BDV anschaut und das dann überdimensioniert rüberkommt. Ich glaube, das ist etwas, was einfach sozusagen in der Struktur, in dem Unterschied, im Potenzial und so weiter, was daraus resultiert. Was das die zwischengesellschaftlichen Kontakte angeht, würde ich Frau Schwan tatsächlich da unterstützen wollen. All die Dinge, über die wir sprachen, sind natürlich richtig. Schüleraustausch und Jugendwerk und Städtepartnerschaften. Aber es darf nicht sozusagen mechanistisch sein. Wandel durch Verflechtung. Und da haben wir diese sehr vitalen wirtschaftlichen Kontakte auf beiden Seiten, wo sehr fleißige und arbeitsame Menschen aus Polen dann auch in meine schwäbische Heimat irgendwann mal kommen und das Arbeitsethos, das es in Polen gibt, dann eben auch in der Provinz ankommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Akzent bei diesen institutionalisierten Formen der Zusammenarbeit noch so ganz richtig ist. Wer wird vernetzt im Deutsch-Polnischen? Journalisten, Intellektuelle und Studierende. Sondern die Gruppen, die hochmobil sind, die weltoffen sind, die ohnehin sozusagen am ehesten Kontakte mit anderen Gesellschaften knüpfen. Und deswegen, wie Frau Schwan auch schon sagte, ist es, glaube ich, sehr wichtig, so in die Breite und in die Tiefe zu gehen. Ich denke, die Massen- und Populärkultur ist sehr wichtig. Deutsche Satiriker im polnischen Fernsehen und polnische Satiriker im deutschen Fernsehen sind sowas. Fußballspieler, Rockbands und ähnliches mehr. Das kann dazu beitragen. Aber wir sollten uns letzten Endes auch keine Illusionen machen. Stereotype führen ein ganz hartnäckiges Leben. Die kann man nicht so in ein paar Jahren einfach abschleifen.
Auch wenn ich mich, was die Einschätzung der deutsch-polnischen Beziehungen angeht, mit Frau Schwanheim doch durchaus unterscheide, muss Ihnen zustimmen, dass natürlich die Potenziale, die Sie genannt haben, sehr wichtig sind. Ich würde dann noch einen Punkt dazu geben. Wir können wirklich durch Begegnung, durch Austausch, durch Zusammenarbeit, durch verschiedene Arten, Sorten von Partnerschaften, auch Publikationen viel erreichen. Wir erreichen aber nicht viel, wenn wir die Infrastruktur zwischen Deutschland und Polen so haben wie heutzutage. Das ist auch natürlich noch ein anderes Problem.
Das heißt also, es dauert heute länger, mit dem Zug zu fahren zwischen Berlin und Wrocław als vor dem Krieg zwischen Berlin und Breslau. Man kommt nur mühsam nach Stettin. Wenn man deutsch-französische Freundschaft sieht und sieht, wie man schnell von Frankfurt mal für einen Tag morgens nach Paris und abends wieder zurückfährt, das wäre natürlich in Richtung Warschau auch ein richtiger Effekt.
Ja, also Sie kennen die These, ich sage das nochmal ganz kurz.
Ich bin Eisenbahnfahrer.
Sie sind Eisenbahnfahrer. Vor dem Zweiten Weltkrieg dauerte die Reise zwischen Berlin und Wrocław, also Breslau, damals weniger als 3 Stunden. Heutzutage brauchen Sie 7 Stunden und am besten eigentlich nochmal über Poznań mit einmal umsteigen. Die Infrastruktur ist nicht ausgebaut.
In Zielona Góra beschäftigen sich die deutsch-polnischen Medienwochen mit der Agenda 2031, die nächsten 20 Jahre Nachbarschaft. Elżbieta Nowakowska-Kühl, zum Schluss. Sie leben in 2 Städten, in Berlin und in Szczecin. Wie sehen Sie denn in 20 Jahren diese beiden Städte?
Ich hoffe, dass die ganzen Projekte, die bis jetzt immer durch Euroregion Pomerania oder die alle anderen Stiftungen sind, die sind immer so für bestimmte Zeit so eine Event-Sachen. Und ich denke, dass man wirklich vielleicht erreicht, dass man dauerhafte Einrichtungen schafft, bei denen Deutsche und Polen zusammenarbeiten. Also es gibt ein paar natürlich in Wrocław und woanders, aber es ist viel, viel zu wenig. Dass das nicht eine besondere, nur kurz zeitlich begrenzte Aktion ist, sondern wirklich auf Dauer solche gemeinsam geführte Institutionen geschaffen werden an der Grenze. Darüber redet man, aber es gibt keine rechtliche Grundlage. Entweder ein Verein darf nur entweder in Deutschland oder in Polen gegründet werden. Es gibt keine Regel im europäischen Recht, dass das ein deutsch-polnischer Verein ist. Das sind schon Probleme. Ne? Dass zum Beispiel die Gemeinde dürfen nicht eintreten in einen polnischen Verein und umgekehrt die polnischen dürfen nicht einen polnischen. Und im Endeffekt, wir machen jetzt ein Projekt, wir müssen 2 gründen. Eine auf der deutschen Seite, eine auf der polnischen.
Das heißt, da haben wir ganz zum Schluss einen Arbeitsauftrag auch an die beiden Parlamente. Da ist ein Regelungsbedarf an die beiden nationalen, aber vielleicht kann man auch in Europa was regeln. Auf solchen einfachen Punkten könnte sich auch ein nächster Schritt der deutsch-polnischen Zusammenarbeit gründen. Das war das Forum im Inforadio aus der Humboldt-Viadrina School of Governance in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie Berlin. Bei uns waren Gesine Schwan, die Präsidentin der Humboldt-Viadrina, Veronika Briesmeier-Tkocz von der Europäischen Akademie, Elzbieta Nowakowska-Kühl, die Leiterin des Clubs Storadi in Szczecin, und Kai-Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus